Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf stellt den Steuerdirektor frei. Ihm werden happige Vorwürfe zur Last gelegt, dazu gleich. Dann, in Pakistan kippt die Justiz den Premier. Der Machtkampf in Islamabad eskaliert mit offenem Ausgang. Und schließlich die desolate Wirtschaft retten statt Umwelt und Ressourcen schonen.
Wenn in einer solchen Situation, wo die Kurzfristigkeit die Entscheidung diktiert, langfristige Politik wie hier machen willst, dann wirst du sehr viel Enttäuschung erleben.
Meint der deutsche Ex-Umweltminister Klaus Töpfer im Gespräch. Rio fehlt der Ehrgeiz, die Umweltkonferenz in unserem großen Schwerpunkt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der Informatikskandal bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zieht immer weitere Kreise. Letzte Woche hat die Bundesanwaltschaft beim zuständigen Chefinformatiker eine Hausdurchsuchung durchgeführt wegen Verdachts auf Korruption. Jetzt stellt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf den Direktor der Steuerverwaltung Urs Ursprung vorläufig frei. Ein Bericht erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Informatikprojekt Insieme entwickelt sich für die eidgenössische Steuerverwaltung zu einem Desaster. 155 Millionen Franken wurden in das Vorhaben investiert, das veraltete Informatiksystem ersetzen sollte. Doch nebst massiven zeitlichen Verzögerungen und großen Problemen bei der Umsetzung kam es bei Insieme zu gravierenden Unregelmäßigkeiten. Die Unstimmigkeiten aufgedeckt hat die eidgenössische Finanzkontrolle im letzten Jahr. Schweizer Radio DRS hat sie Ende April publik gemacht. Der stellvertretende Direktor der Finanzkontrolle, Armin Wüjemer, erklärte damals:
Das Beschaffungsrecht wurde teilweise nicht beachtet.
Jetzt zeigt der Schlussbericht einer Administrativuntersuchung des eidgenössischen Finanzdepartements, es ist alles noch viel schlimmer. Wiederholt und bewusst sei gegen die Vorgaben des Beschaffungsrechts verstoßen worden. So seien große Aufträge an die gleiche Lieferfirma absichtlich in mehrere Verträge aufgestückelt worden, damit man sie nicht öffentlich habe ausschreiben müssen. In einem Fall sei am selben Tag mit demselben Unternehmen drei Verträge abgeschlossen worden, die wortwörtlich den gleichen Vertragsgegenstand hätten. Um diese schwerwiegenden Verstöße zu verschleiern, schreibt der Bericht weiter, sei ein erheblicher Aufwand betrieben worden. Den Entscheid, bewusst gegen die Vorschriften zu verstoßen, habe der Direktor der eidgenössischen Steuerverwaltung Urs Ursprung gefällt. Obschon ihn Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mehrfach und unmissverständlich aufgefordert habe, sich an das Recht zu halten, habe der Direktor den rechtswidrigen Zustand nicht beseitigt. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf hat Direktor Ursprung deshalb per sofort von seinem Amt vorläufig freigestellt. Im Weiteren erhärtet der Bericht den Verdacht, dass es in der Steuerverwaltung zu Korruption gekommen sein könnte. Interessierte Lieferanten seien von der Steuerverwaltung an zwei Konkurrenzfirmen verwiesen worden, die dann für ihre Vermittlung mit der Steuerverwaltung unüblich hohe Margen kassiert hätten. Zwischen diesen beiden Firmen und dem Chefinformatiker der Steuerverwaltung bestünden enge persönliche Beziehungen, stellt der Bericht fest. Die Bundesanwaltschaft hat gegen den Chefinformatiker und unbekannte Täterschaft ein Strafverfahren eröffnet.
Philipp Burkhardt aus der Bundeshausredaktion. Aus der Nachrichtenredaktion hat jetzt Roland Luder die Meldungen des Tages.
Gesundheitsminister Alain Berset will den Beruf des Hausarztes attraktiver machen. Gemeinsam mit Organisationen aus der Gesundheitspolitik hat Berset in Bern ein ganzes Bündel von Massnahmen präsentiert. Damit reagiert die Politik auf eine Volksinitiative, welche die Hausärzte vor 2 Jahren eingereicht hatten. Bundesrat Alain Berset.
Der Masterplan nimmt die Anliegen und Forderungen der Hausärzte und Hausärztinnen ernst und zeigt auf, wie ihnen Rechnung getragen werden kann, und zwar rasch, auf alle Fälle rascher als mit einer Volksinitiative, also über den Verfassungsweg.
Zu den nun vorgeschlagenen Massnahmen gehören etwa die Förderung der Hausarztausbildung an den Universitäten und die Neuberechnung des Ärztetarifs TAMET. Wer seine Angehörigen pflegt, soll Anrecht auf Entlastung haben. Das sagt nach dem Nationalrat auch die vorberatende Kommission des Ständerates. Sie hat 2 entsprechende Vorstöße gutgeheißen. Der eine verlangt, dass Personen, die ihre Angehörigen pflegen, Anrecht haben auf eine finanzielle Entschädigung. Der zweite Vorstoß will, dass eine Auszeit erhält, wer schwer kranke Familienmitglieder pflegt. Nun muss die zuständige Kommission des Nationalrates konkrete Vorlagen zu beiden Forderungen ausarbeiten. In der Schweiz brechen jährlich etwa 11.000 Frauen eine Schwangerschaft ab. Damit ist die Zahl der Abtreibungen seit der Legalisierung 2004 etwa gleich geblieben, wie Erhebungen des Bundesamts für Statistik zeigen. Der größte Teil der Abbrüche wurde in den ersten 8 Schwangerschaftswochen vorgenommen. In Pakistan hat das oberste Gericht Premierminister Yusuf Raza Gilani für amtsunfähig erklärt. Zurzeit gäbe es deshalb keinen Premierminister in Pakistan, teilte das Gericht mit. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen dem Gericht auf der einen Seite und Präsident und Premier auf der anderen Seite. Die Regierung des deutschen Bundeslandes Bayern hält an einer dritten Stadtbahn am Flughafen München fest, trotz dem deutlichen Nein in der Volksabstimmung vor 2 Tagen. Der bayerische Finanzminister Söder erklärte, die Planungen gingen weiter. Die dritte Stadtbahn sei nötig, damit das Bundesland international wettbewerbsfähig bleibe. Trotz aller Schutzbemühungen nimmt die Zahl der bedrohten Tierarten weltweit zu. Etwa 20.000 Tier- und Pflanzenarten seien vom Aussterben bedroht, schreibt die Weltnaturschutzunion einen Tag vor Beginn des UNO-Nachhaltigkeitsgipfels in Rio de Janeiro. Verantwortlich für den Verlust der Artenvielfalt sind vor allem der Klimawandel und eingeschleppte Arten, die die Einheimischen bedrohen. Facebook treibt die Technologie zur Erkennung von Gesichtern voran. Das soziale Netzwerk übernimmt dazu die israelische Firma Face.com. Diese Firma hat eine Technologie entwickelt, mit der Gesichter auf Bildern automatisch identifiziert werden können. In Italien hat die Polizei mehr als 2 Millionen gefälschte Bahnbillette beschlagnahmt. Sie haben einen Wert von 28 Millionen Euro. Die Polizei geht davon aus, dass chinesische Banden sie für Touristen aus China gefälscht hätten. Ausgestellt waren die Bahnbillette für die Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Termini und dem Flughafen Fiumicino in Rom. Die Euro-Krise, in der sich Griechenland und Deutschland gegenseitig Vorwürfe machen, wirft ihre Schatten auch auf den Fußball. So war der deutsche Trainer Joachim Löw heute auch gezwungen, Stellung zu beziehen zum Viertelfinal zwischen den beiden Ländern in 3 Tagen. Er wiegelte ab, das sei ein ganz normales Spiel und man wisse ja um sein gutes Verhältnis zu Bundeskanzlerin Merkel. Sie hätten abgemacht, sie mische sich nicht in die Aufstellung des Teams und er rede ihr bei der Politik nicht rein. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.034 Punkten plus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.858 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 94,66 Rappen. Das Wetter. Gegen Abend sind auch im Flachland Gewitter möglich. In der Nacht wird es vorübergehend etwas ruhiger. Morgen bleibt es wechselnd bewölkt. Immer wieder gibt es Regen und Gewitter bei 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Rückenwind für Hausärzte, der Masterplan für eine Disziplin, die schwächelt. Dann Wettbewerb mal anders.
Man wird lernen müssen, dass zum Steuerwettbewerb auch gehört, dass gelegentlich Steuern wieder erhöht werden müssen, wenn man sich verschätzt hat.
Ein Lehrstück aus den Kantonen. Der Machtkampf in Pakistan geht in eine weitere Runde. Die G20 schließen ihre Runde ab. Mit welchem Resultat? Dann von Mexiko nach Rio. Kloake statt Traumstrand. Vor der Copacabana sammelt sich der ganze Müll. Ablöscher statt Aufbruch. Die Umweltkonferenz tritt an Ort und Stelle. Und Mogelpackung statt Wundermittel. Grün ist nur die Hoffnung, nicht die Wirtschaft.
Sie müssen sich dann entscheiden, ob Sie Wachstum oder Ökologie haben wollen. Beides kriegen Sie nicht,
sagt der Umweltökonom in unserem Schwerpunkt. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter drs.ch. Die Managed Care-Vorlage hat am Wochenende keine Chance. Jetzt nimmt Gesundheitsminister Alain Berset das Heft in die Hand. Er will die Hausärzte fördern mit einem Masterplan. Damit will er sie dazu bringen, dass sie ihre Initiative zurückziehen. Und das wird nicht ganz einfach. Denn wie die Hausärzte zu mehr Lohn kommen sollen, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Wenn nicht bald etwas geschieht, hat die Schweiz in 10 Jahren ein gravierendes Problem. Denn bis dann gehen 3/4 der Hausärzte in Pension. Junge Ärzte zieht es kaum mehr in die Hausarztmedizin. Sie werden lieber Spezialärzte und verdienen so einiges mehr. Dass Hausärzte dringend gefördert werden müssen, ist deshalb bei allen Playern im Gesundheitswesen unbestritten. Die Initiative der Hausärzte aber gefällt Gesundheitsminister Anne Berse nicht, denn sie bezieht andere Grundversorger wie Physiotherapeuten nicht mit ein. Berse setzt deshalb auf einen Masterplan, auf einen ganzen Katalog von Maßnahmen, der von allen Beteiligten mitgetragen werden soll.
Wir haben damit alle die Akteure, die nötig sind, um wirklich gute Fortschritte zu machen. Ich bin da zuversichtlich.
Grund zur Zuversicht kann Berse bestimmt haben, wenn es darum geht, die Ausbildung der Hausärzte an den Universitäten zu fördern, die Weiterbildung zu verbessern oder die Forschung voranzutreiben. Doch beim Kernanliegen der Initiative, die finanzielle Besserstellung der Hausärzte, dürfte es sehr schwierig werden. Peter Tschudi, der Präsident des Initiativkomitees, musste feststellen, während die Diskussionen um Forschung und Weiterbildung friedlich vonstatten gehen,
verlaufen die Arbeiten in der Arbeitsgruppe Finanzierung und Versorgung harzig und kontrovers.
Und Pascal Struppler, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, bestätigt:
Das Pièce de Résistance liegt gewiss beim Thema der Versorgung und der Finanzierung. Hier wird es nicht leicht sein, schnelle Lösungen zu finden.
Denn für das BAG und seinen Chef Alain Berse ist klar, die Förderung der Hausärzte darf weder den Bund noch die Prämienzahler mehr kosten.
Nein, das ist sicher nicht die Absicht. Es muss auch möglich sein, mehr Ärzte zu bilden, wenn es nötig ist für unser Gesundheitssystem, ohne die Kosten zu steigen.
Unterstützung erhält Berse von Carlo Conti, dem Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz.
Wir sind nicht interessiert, dass das System insgesamt teurer wird.
Für Conti ist klar, wenn die Hausärzte mehr verdienen sollen, wird das zulasten der Spezialärzte gehen. Der Ärztetarif TARMED müsse entsprechend angepasst werden. Kommt nicht in Frage, kontern da die Ärzte. Jacques Dehaller, Präsident der Ärztevereinigung FMH.
Wenn man wirklich die Hausarztmedizin behalten in der Schweiz, wenn wir genug Hausärzte wollen, müssen wir die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich ein politischer Entscheid.
Und Peter Tschudi, Präsident des Initiativkomitees der Hausärzte, weiß auch, wie das gehen soll. Die Patienten sollen das berappen.
Wenn wir die Hausärzte anheben wollen auf ein Niveau der Spezialisten, braucht es vielleicht Prämienprozente, Erhöhung von 2-3%.
Mehr Prämienprozente? Da aber ist der Widerstand der Kantone garantiert.
Ich glaube nicht, dass die Meinung darin bestehen darf, den Prämienzahler, die Prämienzahlerin zusätzlich zu belasten.
Und auch Bundesrat Berse winkt ab.
Nein, das ist sicher nicht die Absicht.
Damit ist klar, was Alain Berse heute als Masterplan präsentierte, ist noch lange kein Durchbruch. Wenn er sein Ziel erreichen möchte, nämlich, dass die Initianten ihre Initiative zurückziehen, wartet noch viel Arbeit auf den jungen Bundesrat. Denn die Initianten lassen heute schon durchblicken, wenn die Entlöhnung der Hausärzte nicht besser wird als die heute durchschnittlichen gut 190.000 Franken im Jahr, werden sie ihre Initiative nicht zurückziehen. Und wie schwer es für den Bundesrat ist, eine Gesundheitsvorlage durchzubringen, das hat das Wochenende deutlich gezeigt.
Das war Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Defizite ohne Aussicht auf volle Kassen. Viele Kantone sind daran, Sparpakete zu schnüren. Andere denken laut darüber nach, die Steuern zu erhöhen. Basel-Land zum Beispiel oder St. Gallen und Thurgau. Und andere Kantone, die ihre Unternehmenssteuern weiter senken wollen, bremst das Volk an der Urne aus. Wie im Kanton Basel-Stadt letztes Wochenende. Für Finanzpolitiker und Experten ist deshalb klar, der kantonale Steuerwettbewerb hat vorläufig eine Grenze erreicht. Den Landredaktor Roland Wemmerlinger.
Die Steuersenkungsspirale ist gestoppt und manch kantonaler Finanzdirektor wird umdenken müssen, sagt Wirtschaftsprofessor Gebhard Kirchkessner von der Universität St. Gallen.
Man wird lernen müssen, dass zum Steuerwettbewerb auch gehört, dass gelegentlich Steuern wieder erhöht werden müssen, wenn man sich verschätzt hat.
Die Ausschüttung der Nationalbankgewinne und der neue Finanzausgleich haben es vielen Kantonen in den letzten Jahren ermöglicht, ihre Steuern zu senken. Doch um Neuzuzüger anzulocken, reichen tiefe Steuern alleine nicht aus. Es braucht ein gut ausgebautes staatliches Angebot. Infrastruktur, Verkehrsnetz, Schulen. und das kostet Geld. Ja, die Grenze ist wohl erreicht, bestätigt Christian Wanner. Der Präsident der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz hat auch in seiner, der Solothurner Kantonskasse, Löcher zu stopfen. Selbstkritisch sagt er über seine Zunft der Finanzdirektoren.
Man hat vielleicht da und dort den Spielraum etwas nach unten ausgereizt. Das ist durchaus möglich. Und wenn man Steuerwettbewerb will, und ich will den auch, dann muss man halt auch den Mut haben, in einer Situation die Steuern wiederum zu erhöhen.
Der Steuerwettbewerb selbst ist an und für sich unbestritten. Die Finanzdirektoren loben das System, weil es dafür garantiere, dass der Staat nicht zu gefräßig werde, der Apparat sich nicht unnötig aufblähe. Doch zumindest vorübergehend scheint dem Steuerwettbewerb etwas der Schnauf auszugehen. Zu dieser Erkenntnis kommt auch Wirtschaftsprofessor Marius Brühlhardt von der Universität Lausanne. Sein Beleg dafür: Kantone, die ihre Steuern in der Vergangenheit besonders aggressiv gesenkt hätten, klagten jetzt über labile Kantonsfinanzen.
Zug, Schwyz, Obwalden haben 2010 und offenbar 2011 Defizite eingefahren, was darauf hindeutet, dass die Zeit der starken Steuersenkungen motiviert durch Steuerwettbewerb im Moment abgelaufen sein dürfte, dass da zumindest ein Marschhalt geschieht.
Dafür spricht auch die wirtschaftliche und politische Lage in Europa. Die Verunsicherung wegen der internationalen Schuldenkrise wird dafür sorgen, dass die Kantonsregierungen in nächster Zeit wohl kaum Lust dazu bekommen, neue Steuergeschenke zu verteilen.
Der pakistanische Ministerpräsident Yusuf Raza Gilani muss seinen Posten räumen. Das oberste Gericht fordert ihn dazu auf. Vor zwei Monaten schon hatte es ihn verurteilt. Heute jetzt sagt es, als Verurteilter müsse er auch gehen. Er hatte sich für die Immunität von Präsident Zardari eingesetzt, anstatt Korruptionsvorwürfen nachzugehen. Ich fragte ARD-Kollegin Sandra Petersmann in Neu-Delhi, kann sich Gilani dem obersten Gericht widersetzen?
Na, viele Beobachter in Islamabad meinen nein, denn der oberste Gerichtshof in Islamabad, der hat heute ganz klar gesagt, Yusuf Raza Gilani ist nicht länger Premierminister. Seit seiner Verurteilung wegen Missachtung des Gerichts am 26. April sei er für dieses Amt disqualifiziert, haben die höchsten Richter des Landes erklärt und auch Gilanis Sitz im Parlament für null und nichtig erklärt. Und viele Beobachter glauben jetzt, dass sich vermutlich die Regierung und ihre Koalitionspartner mit diesem Urteil versuchen zu arrangieren in den Krisensitzungen, um keine politische Implosion in Pakistan heraufzubeschwören. Denn das Land steckt ja schon in einer Krise, die wahrlich tief genug ist.
Was für Interessen hat denn das oberste Gericht am Abgang des Ministerpräsidenten?
Na, wir vermuten jetzt mal, dass es da tatsächlich eher um einen Machtkampf der politischen Institutionen in Pakistan geht. Auf der einen Seite eine immer selbstbewusster werdende Justiz, auch mit der Unterstützung der Bevölkerung selbstbewusster werdend, vermutlich verbündet mit dem allmächtigen pakistanischen Militär, und auf der anderen Seite eine zwar gewählte, schwache, unbequeme Regierung, die beiden Seiten, Justiz und Militär, das Leben schwer macht. Und Hintergrund dieses ganzen Streits ist ein Korruptionsverfahren, das sich übrigens in der Schweiz abspielt, das der Premierminister nach Meinung des höchsten Gerichts des Landes wieder aufrollen soll, indem er eben einen entsprechenden Brief an die Schweizer Behörden schreibt, gegen den Präsidenten des Landes, gegen Pakistans Präsidenten Zardari. Und der Premierminister sagt, nee, da weigere ich mich, denn unser Präsident genießt wie jeder andere Präsident auch politische Immunität und darf nicht strafpolitisch verfolgt werden. Und überhaupt sei das Ganze eine politische Vendetta der Justiz gegen die Regierung.
Konkret geht es da um Konten in der Schweiz. Sie haben vorher gesagt, die Regierung wird versuchen, das auszusitzen, damit die Krise nicht noch eskaliert. Wird das gelingen oder zieht das noch weitere Kreise?
Also ehrlich gesagt bewegen wir uns hier total im Reich der Spekulation. Wir wissen, dass im Moment ganz viele Krisensitzungen parallel in Islamabad laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung das ewig aussetzt, zumal sie eine Mehrheit im Parlament hat. Es wäre also mit Hilfe der Koalitionspartner möglich, einen entsprechenden Nachfolger für Yusuf Raza Gilani zu wählen im Parlament und damit weiterhin an der Regierung zu bleiben. Das, glaube ich, will die pakistanische Volkspartei. Ihr kann derzeit nicht daran gelegen sein, auf vorzeitige Neuwahlen zu drängen, denn da, glaube ich, hätte sie gegen die Oppositionsparteien keine Chance. Denn man darf nicht vergessen, Pakistan ächzt unter erheblichen Problemen. Die Atommacht leidet unter Terror. Das Verhältnis speziell zu den USA ist miserabel. Und Pakistan leidet unter einer noch nie dagewesenen Energiekrise, die die Wirtschaft abwürgt und den Alltag vieler Menschen unerträglich macht. Und das würde sich sicherlich auch im Ergebnis einer vorgezogenen Wahl deutlich ablesen lassen an einer mutmaßlichen Ohrfeige für die regierende pakistanische Volkspartei, die, so glaube ich, heute Abend noch verkünden wird, wer möglicherweise der Nachfolger dann von Gilani sein wird.
Sie sprachen eben die USA an. Hat, was jetzt hier abläuft in Islamabad, konkrete Auswirkungen auf die Beziehung mit Washington?
Na, die Außenpolitik in Pakistan wird ohnehin, würde ich mal sagen, zu 99,999% vom Militär bestimmt. Da sind alle anderen de facto nur Handlanger. Es wird sich vorerst mal gar nichts ändern, egal wer in Pakistan Premierminister ist. Die Nachschubrouten für die NATO im benachbarten Afghanistan bleiben geschlossen. Das ist etwas, was das pakistanische Militär will. Und man darf nicht vergessen, Pakistans Militär zieht fast seine ganze Legitimation aus der Erzfeindschaft zum großen Nachbarn Indien. Und die Regierung, die jetzt im Amt ist, die pakistanische Volkspartei, die streckt hin und wieder mal die Hand des Friedens Richtung Indien aus, um vor allen Dingen die Wirtschaft anzukurbeln zwischen den beiden Ländern. Und da könnte möglicherweise auch eine der Ursachen gesehen werden für diesen Machtkampf der Institutionen in Pakistan.
Mit den Informationen von Sandra Petersmann in Neu-Delhi ist es 18.22 Uhr geworden, hier im Echo der Zeit. Geht es jetzt weiter mit Mexiko und Brasilien oder Wirtschaft und grünem Wachstum? Den Gipfel in Rio, den schauen wir sehr genau an. Müll im Meer, ein Gespräch mit Klaus Töpfer und die Frage, was grüne Wirtschaft leisten kann. Das alles beschäftigt uns also noch. Los Cabos, Mexiko. Da geben sich derzeit die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt ein Stell-dich-ein, die G20. Derweil brennt in Europa die Krise, aber sie brennt nicht mehr lichterloh. Seit klar ist, dass in Griechenland nicht die radikalen Reformgegner die Macht übernehmen. Das heißt aber auch, dass es weniger Druck gibt für gemeinsame Lösungen und das schraubt die Erwartungen ziemlich runter. Aus Los Cabos, Maren Peters.
Wieder einmal zeigt sich, ohne massiven Druck von außen sind die G20 nicht handlungsfähig. Je mehr die Lehman-Pleite in Vergessenheit gerät, desto kleiner der Druck, globale Reformen anzuschieben, desto größer die nationalen Egoismen. Das gilt für die USA, die im Wahlkampfjahr zu keinen Zugeständnissen an die Weltgemeinschaft bereit sind, aber auch für andere G20-Länder, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre nationalen Märkte zunehmend abschotten. Entsprechend scharf war der Ton in Los Cabos. Gehässigkeit statt Koordination. Ein riesiger Fehler, kritisiert Philip Jennings, Chef der globalen Gewerkschaft UNI mit Sitz in Genf.
We're in this together. We realize that we have nations of different standards of living and different economic arrangements, but at the end of the day in a global economy we're all connected. That's why the G20 must act in a coordinated way.
Denn am Ende müssten die G20-Länder einsehen, dass alle in einem Boot sitzen, trotz aller Unterschiede. Es gäbe viel zu tun. Finanzmarktregulierung, Armutsbekämpfung, Kampf gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln, Reform des Weltwährungssystems, das alles sind ungelöste Probleme. Dabei hat Gastgeber Mexiko keine Kosten und Mühen gescheut, um diesen Gipfel zu einem Erfolg werden zu lassen. Umgerechnet rund 90 Millionen Euro hat sich das lateinamerikanische Schwellenland den zweitägigen Gipfel im Nobelbadeort Los Cabos kosten lassen. Extra für das Treffen der Mächtigen hat Mexiko ein neues Kongresszentrum im Wüstensand hochgezogen. Gelohnt hat sich der Aufwand nur für den mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón, der 2 Wochen vor der Präsidentschaftswahl noch einmal schöne Bilder bekam. Ansonsten ist nicht viel passiert, weder in Los Cabos noch auf den vorangegangenen G20-Gipfeln. Auch nicht beim Hauptthema der G20, der Regulierung der globalen Finanzmärkte.
Zwischen Wortankündigung einerseits und der Realität klafft eine dramatisch tiefe Kluft,
sagt Peter Wahl von der Nichtregierungsorganisation Wirtschaft und Entwicklung. Es habe eine Einsicht in die Ursache der Krise gegeben und vernünftige Vorschläge, wie man die Finanzmärkte regulieren kann. Bei der Umsetzung sei aber nicht viel passiert. Genauso wenig wie bei einem anderen G20-Thema, der Armutsbekämpfung. Peter Wahl hat in Los Cabos dafür geworben, die Interessen der armen Länder nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
Wir glauben aber nicht, dass sich dort tatsächlich sehr viel bewegt, denn es gibt inzwischen so viele Erfahrungen, dass Versprechungen und Ankündigungen in der Entwicklungspolitik gemacht worden sind, die groß als PR-Aktion aufgeblasen werden bei einem Gipfel. Aber wenn man dann nach 5 Jahren nachguckt, was tatsächlich erreicht worden ist, dann ist das sehr oft mickrig.
Das dürfte auch insgesamt für den Gipfel in Los Cabos gelten. Mit der Abschlusserklärung werden die G20-Führer zwar einen gemeinsamen Wachstumspakt verabschieden und damit Geschlossenheit demonstrieren. Ob sie die Finanzmärkte damit überzeugen können, ist eine andere Frage. Wichtige Initiativen in Sachen Finanzmarktregulierung oder Entwicklung sind aber auch von diesem Gipfel nicht zu erwarten.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters aus Mexiko. Vielen Menschen geht es immer besser und auch darum geht es der Umwelt immer schlechter. Der Planet reicht mit seinen Ressourcen einfach nicht aus, wenn wir nicht nachhaltiger mit ihm umgehen. Darum geht es am Gipfel in Rio und darum geht es jetzt in unserem Schwerpunkt hier im Echo der Zeit. Welche Konsequenzen das kurzsichtige Handeln der Menschheit hat, zeigt sich am Gipfel in Rio de Janeiro gleich vor der Haustür. Am weltberühmten Copacabana-Strand, der ist bekannt für schöne Körper mit wenig Stoff. Für 90 Fischer ist die Bucht aber vor allem Arbeitsplatz. Jeden Tag verkaufen sie am Strand gleich gegenüber eines Luxushotels ihren Fang. Doch statt Fische geht ihnen immer mehr Abfall ins Netz. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Von der Copacabana aus stechen die Fischer jeden Tag in den Südatlantik. Ihre Fanggebiete liegen 8 Kilometer vor der Küste Rio de Janeiros. Nicht jeden Tag ist es so, doch heute gibt es lauter zufriedene Gesichter. Die ersten 2 des Dutzends ausgelaufener Holzkähne kehren mit über 100 Kilo Fang zurück. Kaum ist die Beute an Land, kommt Betrieb auf an den Verkaufsständen zu unterst an der Copacabana, gleich neben dem Fort des Militärs. Die ersten Kunden warten schon seit einer Stunde auf die Fischer. Niemand verkauft den Fisch frischer und preiswerter als die Fischerkooperative. Für umgerechnet 20 Franken kann man sich einen 3 Kilo schweren Speisefisch erstehen und ihn für ein Trinkgeld gleich filetieren lassen.
Garopa, linguado, abalo. Vende também esses frutos do mar como lula, polvo, essas que também vêm quando vêm, esses são vendidos a peso. Agora peixe de segunda são vendidos assim por peça.
Wolfsbarsch und Seezunge, die edelsten Arten, seien im südlichen Winterhalbjahr kaum zu fangen, erklärt Telmo, der Leiter der Kooperative. So ungetrübt, wie es den Anschein macht, ist das Dasein der Fischer aber nicht.
Da aumentou muito a poluição. E com isso o peixe migra para longe, para alto mar, entendeu? A poluição, a pesca predatória.
Der Dreck im Meer treibe die Fischwärme immer weiter von der Küste weg, hinaus aufs offene Meer, klagt Telmo. Die ungeklärten Abwässer von Rio, 15.000 Liter pro Sekunde, flössen zuerst in die Guanabara-Bucht und dann mit der Strömung in den Atlantik. Auch Fabrikschiffe, die weit draußen mit Schleppnetzen ans Werk gingen, verringerten den Fischreichtum. Heute gäbe es im Atlantik vor Rio de Janeiro 60% weniger Fisch als vor 30 Jahren, klagt Telmo von der Fischerkooperative.
Diminuiu em aproximadamente 60% a produção de peixe de que há 30 anos atrás.
Weniger Fisch, das heißt auch weniger Fischer. Von den 1000 in Rio lizenzierten Berufsfischern haben in den letzten Jahren 300 aufgegeben. Auch die Fischliebhaber bekommen es zu spüren. Im Supermarkt oder im Restaurant ist Fisch 3-mal so teuer wie Fleisch. Für José Manuel Pereira, den Vizepräsidenten der Fischerkooperative vom Copacabana-Strand, ist Plastik das Schlimmste, was der Mensch je erfunden hat.
Esse copo é antigo, não existe mais no Bob.
Sehen Sie hier, der Berg von Plastikmüll im Boot ist riesig, alles Abfall, der sich heute im Netz verfangen hat. Auf diesem Plastikbecher kann man noch den Markennamen lesen. Er stammt aus einer Hamburger Braterei, die 1985 eingegangen ist, erklärt José Manuel. Ein einziger Blick genügt, um die Dimension des Abfallproblems im Meer zu erfassen. José Manuel ist mit 2 Kästen Fisch an Land zurückgekehrt und mit 4 Kästen Müll. Für das Meeresgetier ist der Plastik fatal. Fische, Delfine und Schildkröten verwechseln das sich im Laufe der Zeit zu kleinen Partikeln auflösende Material mit Nahrung, essen den Plastik und vergiften sich daran. 20 Jahre nach dem ersten globalen Umweltgipfel landen Abfall und ungeklärte Abwässer noch immer im Meer. Heute sind die Behörden dabei, Kläranlagen und Kanalisation auszubauen. Auch Telmo von der Fischerkooperative anerkennt diesen Effort. Etwas daran stimmt ihn aber nachdenklich.
Acha sim, daqui a 2016 tem as Olimpíadas. Então é por esse motivo que ele está tentando despoluir, mas não é porque ele queira ajudar o pescador não.
Die Olympischen Spiele von 2016 fänden in Rio de Janeiro statt. Allein deswegen seien die Behörden aktiv geworden und unternehmen etwas gegen die Gewässerverschmutzung. Dass der gewöhnliche Bürger und der brasilianische Fischer Anspruch auf ein sauberes Meer vor Rio hätten, spiele für die Politik hingegen nicht die geringste Rolle.
Abfall und Abwasser, die ins Meer fließen, als wäre es das Normalste der Welt. Ich fragte Fredrik Steiger, unseren Korrespondenten am Umweltgipfel in Rio, ist das jetzt zum Beispiel etwas, das der Gipfel künftig zu verhindern versucht?
Im Prinzip ist das so. Im Konkreten, muss ich sagen, ist das allerdings nur begrenzt der Fall. Es gibt hier viele Debatten, die sind letztlich sehr abgehoben, sehr politisiert. Es gibt Staaten, vor allem westliche Staaten, die möchten durchaus konkreter werden, die möchten klare Ziele setzen, unter anderem eben Maßnahmen gegen Gewässerverschmutzung weltweit verbindlich festlegen. Aber viele Entwicklungs- und Schwellenländer, die wollen genau das nicht. Die wollen genau keine neuen Verpflichtungen eingehen.
Was sind denn jetzt die Ziele in Rio?
Zum einen geht es darum, Bilanz zu ziehen, 20 Jahre nach dem ersten Rio-Erdgipfel. Diese Bilanz, das kann man jetzt schon sagen, ist eher bescheiden. Und zum Zweiten möchte man natürlich eigentlich einen neuen Aufbruch wagen, weitergehen. Denn die Probleme von der Luftverschmutzung über die Waldrodung bis zu den sozialen Gräben, die haben sich ja seither eher verschärft. Also wäre es dringlich, hier wirklich einen Schritt oder mehrere Schritte voranzugehen.
Und das soll ja offenbar in ein Papier münden, das da ausgearbeitet wird, das in Rio dann auch verabschiedet werden kann. Was hält das Papier fest?
Das Schlussdokument, wie es morgen den Staats- und Regierungschefs unterbreitet wird, ist sicher kein großer Wurf, ist für viele enttäuschend. Der Schweizer Chefunterhändler hat vorhin gerade gesagt, das Papier sei lauwarm. Es gilt schon als Erfolg, dass es keine großen Rückschritte gegenüber dem ersten Rio-Erdgipfel geben wird. Es gibt bescheidene Fortschritte. Beispielsweise ist das Wort oder der Begriff grüne Wirtschaft erstmals in einem UNO-Dokument verankert. Es sollen auch Nachhaltigkeitsziele im Prinzip beschlossen werden, aber eben nicht konkret. Und das UNO-Umweltprogramm UNEP soll aufgewertet werden.
Bescheidene Ziele, sagen Sie, kommen denn die wenigstens durch?
Noch nicht einmal das ist ganz sicher, denn vor allem die EU-Länder, die sind enttäuscht, sogar wütend über Gastgeber Brasilien, das in den letzten Tagen die Verhandlungen geführt hat. Angeblich hat es sie sehr unfair geführt, sehr arrogant, hat vor allem seine eigenen Interessen und jene der Schwellen- und Entwicklungsländer durchgesetzt und jene der westlichen Länder übergangen. Deswegen ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass diese am Schluss die Gipfelbeschlüsse ablehnen. Allerdings gilt die EU tendenziell als harmoniebedürftig und wird sie vielleicht doch noch Ja sagen, weil besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Trotzdem, das tönt jetzt doch etwas wenig hoffnungsvoll, kommt dazu, dass die wichtigen Politiker ja gar nicht in Rio sind. Wird der Anlass so nicht zum Frust wie die Klimakonferenz damals in Kopenhagen 2009?
Sicher nicht zum ganz großen Frust, denn in Kopenhagen damals waren die Hoffnungen bis zuletzt sehr groß und entsprechend groß war dann die Enttäuschung. Hier in Rio sind die Erwartungen schon seit Wochen oder Monaten überaus gedämpft, aber die Absenz vieler Staatschefs, Angela Merkel, Wladimir Putin, Barack Obama, zeigt doch, dass die Politiker im Moment der Nachhaltigkeit, der Umwelt nicht oberste Priorität einräumen. Die kurzfristigen Krisen, die Eurokrise beispielsweise, gelten als wichtiger. Politiker sind halt tendenziell eher getriebene Kräfte und nicht treibende Kräfte. Sie neigen dazu zu reagieren, als vorausschauend zu agieren.
Fredrik Steiger, er ist zurzeit am Umweltgipfel in Rio und dort gibt es also wenig Zuversicht. Das war einmal ganz anders, vor 20 Jahren, 1992, auch in Rio. An jener Konferenz gab es eine unwahrscheinliche Aufbruchsstimmung, von der jetzt nichts mehr übrig ist. Darüber sprach Fredrik Steiger mit Klaus Töpfer. Er war damals deutscher Umweltminister. Später leitete er das Umweltprogramm der UNO und heute ist er Gründungsdirektor des Instituts für angewandte Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam. Klaus Töpfer erinnert sich am Gipfel jetzt, wie er den legendären Geist von Rio vor 20 Jahren erlebte.
Es war eine wirklich fantastische Aufbruchstimmung. Man muss sich auch die Koordinaten der Weltpolitik damals vorstellen. Der Eiserne Vorhang war zusammengebrochen, die Sowjetunion gab es nicht mehr. Wir waren beseelt von der festen Überzeugung, dass dadurch eine gänzlich neue Einflussmöglichkeiten in die Welt hineingegeben ist, dass Armut überwunden werden kann, dass nicht zu einem neuen kalten Krieg zwischen Nord und Süd kommt, nachdem wir den zwischen Ost und West überwunden hatten. Und wir sahen Politik führen. Politik war außerordentlich dynamisch in der damaligen Zeit, wie man leicht erinnert. Und aus diesem Geist heraus wurde vieles möglich.
Was wurde denn in den 20 Jahren seither tatsächlich gemacht?
Die Voraussetzungen sind damals wirklich gelegt worden, dass wir eine Klimapolitik machen. Es gibt ein Kyoto-Protokoll, an das sich auch viele Länder durchaus orientiert haben in ihrer Rückführung. Wir haben eine Konvention zur Artenvielfalt durchgeführt. Wir haben ein Protokoll über die Biosafety, also über den sicheren Umgang mit genetischen Ressourcen durchgeführt und vieles andere mehr, bis hin zu den einzelnen Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Agenda 21. Sehen Sie sich heute die Chemiepolitik auch weltweit an. Sie ist natürlich dadurch beeinflusst worden. Aber das ging alles sehr langsam. Es geht nicht hinreichend in den gesamten Rahmen hinein, denn in der Zwischenzeit sind wir eben, wenn Sie so wollen, in der weltwirtschaftlichen Betrachtung wirklich in eine andere Umbruchssituation gekommen und die ist nicht mehr so euphorisch. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was damals vor 20 Jahren Aufbruch war, ist auf einmal jetzt fast so etwas wie eine besorgniserregende Dramatik. Wie verhindern wir den kurzfristigen Zusammenbruch übergegangen? Und wenn in einer solchen Situation, wo die Kurzfristigkeit die Entscheidung diktiert, langfristige Politik wie hier machen willst, dann wirst du sehr viel Enttäuschung erleben.
Wie nehmen Sie denn Rio 2012 wahr? Was ist anders als damals?
Es ist sicherlich anders geworden, dass wir die Wirtschaft sehr viel stärker mit eingebunden sehen, weil auch wichtige Bereiche der Wirtschaft sehen, dass sie eine nicht nachhaltige Produktion zu ihren Lasten nur haben. Wir sehen, dass wir bei 9 Milliarden Menschen, die dieser Planet haben, wird eben keine Wegwerfgesellschaft mehr sein können, dass wir eine Kreislaufwirtschaft brauchen, dass wir Energieeffizienz und Rohstoffeffizienz aus eigenem Interesse und nicht nur unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Notwendigkeiten haben. Wir sehen sehr viel stärker auch, dass die Wissenschaft sich einbringt. Und gegenüber dieser Dynamik, diesem Aufschrei aus der Gesellschaft heraus, wirkt die Politik jedoch sehr müde, sehr defensiv, sehr zurückhaltend.
Was müsste denn Ihrer Ansicht nach dieser Rio 2012-Gipfel bringen, ganz konkret?
Ich glaube, wir brauchen sicherlich einige weiterführende Aussagen, wie handeln wir institutionell nachhaltige Entwicklung in den Vereinten Nationen und global, insbesondere dabei, wie können wir auch die Umweltkomponente dort stärken. Wir werden auch sicherlich eine gute Diskussion in Gang gebracht haben über sogenannte Nachhaltigkeitsziele, die ja zum ersten Mal diese Veränderung in der Gewichtung der Welt widerspiegeln. Bisher haben wir immer vom Norden nach Süden Ziele gemacht. Jetzt kommt auch immer der Süden. Kolumbien, Peru, Guatemala, Brasilien und andere und sagen, nein, wir brauchen Nachhaltigkeitsziele, die auch für euch im Norden gelten, denn euer Lebensstil ist alles andere als nachhaltig. Also hier sieht man das gewachsene Selbstbewusstsein sehr deutlich. Das begrüße ich außerordentlich. Wir werden hier nicht die ausformulierten Ziele haben, aber einen Prozess hoffentlich festgelegt haben, in dem wir genau sagen, wie kommen sie und wie sollen sie werden und wer macht das, dass da auch viele Hoffnungswerte drin sind, um es mal ökonomisch zu sagen, das wird wohl auch der Fall sein.
Zum Schluss noch eine allgemeine Frage. Ist nicht das Risiko sehr groß und vielleicht hier auch sichtbar, dass wenn immer akute Krisen drohen, im Moment Schuldenkrise beispielsweise, dass dann das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt irgendwie nach hinten durchgereicht wird von der Politik?
Das ist leider richtig. Ja. Wir sehen halt, dass die Politik in dieser Welt unter diesem Diktat der Kurzfristigkeit massiv eingebunden ist. Maggie Thatcher hat einmal das sogenannte TINA-Prinzip fixiert. There is no alternative. Wenn du immer kurzfristiger denkst, hast du immer weniger Alternativen. Und da wirst du getrieben von diesen kurzfristigen Krisen, die du löschen musst, im Finanzsystem und im Euro-Bereich ganz konkret gegenwärtig. Das muss endgültig in Angriff genommen werden. Wir müssen wieder etwas mittel- und langfristiger denken können. Wir brauchen wirklich eine nachhaltige Finanzarchitektur und eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur in dieser Welt. Eine grüne Wirtschaft bezieht sich nur auf die reale Wirtschaft. Und solange das der Fall ist, haben wir eigentlich diejenigen, die wirklich nicht nachhaltig sind, nämlich die Finanzarchitektur, überhaupt nicht mit drin. Das muss gelöst werden, dann können wir auch wieder davon ausgehen, dass eine neue Aufbruchstimmung eine Möglichkeit ist.
Klaus Töpfer war das. Fredrik Steiger hat den ehemaligen deutschen Umweltminister am Rio-Gipfel getroffen. Töpfer ist Direktor des Instituts für angewandte Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam. Nachhaltigkeit, das war der Begriff, den der Erdgipfel in Rio vor 20 Jahren auf die Agenda setzte. Und die grüne Wirtschaft, die Klaus Töpfer in ihrer aktuellen Form eben kritisierte, die steht heute im Vordergrund. Die UNO-Umweltorganisation, die OECD und auch die Schweiz propagieren dieses Konzept grüne Wirtschaft oder grünes Wachstum. Die Idee ist ja auch verführerisch, Wirtschaften ohne Ressourcenverbrauch. Priscilla Imboden wollte wissen, wie realistisch das überhaupt ist.
Die Technik soll die Plünderung der Erde stoppen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen, so lautet die Verheißung der grünen Wirtschaft. Ein Irrglaube, sagt Nico Pech. Er ist eine der bekannteren deutschen Stimmen der Umweltökonomie und lehrt an der Universität Oldenburg.
Es ist eine Illusion und vor allem auch eine Mogelpackung, weil hat jemals eine technische Innovation irgendwo zu einer Entlastung der Umwelt geführt? Ich finde kein Beispiel, das ist das Problem.
Die Sonnenenergie etwa. Ersetzt Deutschland die Kohlekraftwerke mit Sonnenkollektoren, dann wird das Klima zwar geschont. Doch Arbeitsplätze verschwinden, erklärt Nico Pech. Photovoltaikanlagen erzeugen Strom ohne Zuliefererindustrie und praktisch ohne Wartung.
Die Kohleindustrie dagegen ist insoweit sehr wertschöpfungsträchtig, als sie auf permanente Plünderung angewiesen ist. Wir haben in Deutschland beispielsweise im Jahr 2010 8 Millionen Tonnen Kohle allein aus Kolumbien importiert, um deutsche Kohlekraftwerke zu befüttern. Und das alles, so schmutzig es ist, generiert ständig neue Wertschöpfung.
Oder die Informationstechnologie. Sie wurde als Segen für die Umwelt gepriesen. Papierlose Büros, Videokonferenzen statt Businessflüge.
Heute wissen wir, dass nichts während der letzten zwei Jahrzehnte mehr ökologische Schäden hervorgerufen hat, als eben jene Digitalisierung, von der wir gerade glaubten, sie sei die perfekte Dematerialisierung von Wertschöpfungsströmen. Der Elektroschrott, dann die Stromverbräuche beispielsweise, die seltenen Erden.
Aber auch der Online-Konsum rund um die Uhr und die Möglichkeit, auf der ganzen Welt Güter zu produzieren. Das habe den Ressourcenverbrauch zusätzlich angeheizt. Das Beispiel bestätigt die Theorie. Keine einzige empirische Studie stützt die These, dass es Wachstum ohne Ressourcenverbrauch gibt. Dies auch, weil technischer Fortschritt meist dazu genutzt wird, mehr zu verbrauchen. Autos verbrennen weniger Benzin, dafür fahren sie mehr Kilometer. Wohnungen sind besser gebaut, dafür grösser. Elektrogeräte brauchen weniger Strom, dafür gibt es mehr davon. Rebound-Effekt heißt das in der Wissenschaftssprache. Für Nico Pech ist deshalb klar,
Sie müssen sich dann entscheiden, ob Sie Wachstum oder Ökologie haben wollen. Beides kriegen Sie nicht.
Das Konzept der grünen Wirtschaft sei so beliebt, weil sich weder Topmanager noch Politikerinnen dem Wachstumsdiktat entziehen könnten. Für die Wirtschaftsführer gehe es ums geschäftliche Überleben. Für die Politik sei Wirtschaftswachstum für den sozialen Frieden nötig.
Statt ein vorhandenes Quantum an Reichtum gerechter zu verteilen, was eine sehr unbequeme Art der Politik ist, versucht man lieber, den Kuchen größer werden zu lassen, um auf diese Weise den berechtigten Ansprüchen der zu kurz gekommenen Genüge leisten zu können und ohne dabei den Status quo der anderen antasten zu müssen. Das ist das beste Wahlkonzept, das eine Partei sich überlegen kann. Und auf dieser Ebene wird gewetteifert.
Die Folge sei, dass die Parteien in einem Gefangenendilemma steckten, sagt Nico Pech.
Die Partei, die als erste das Wagnis eingeht, den Menschen die Wahrheit einfach mal zu sagen, diese Partei wird kurzfristig erstmal abgestraft.
Es gäbe aber nur eine Lösung, um den Planeten zu retten, weniger verbrauchen. Das hieße aber im heutigen System der Zusammenbruch ganzer Branchen und Massenarbeitslosigkeit. Doch weiter wie bisher sei auch keine Option. Irgendwann gingen die Ressourcen aus.
nicht nur Peak Oil, sondern Peak Soil, Peak Coltan, Peak Indium, Peak Kupfer, Peak Aluminium. Wir haben so viele, Peak Lithium, wir haben so viele andere Metalle und seltene Erden, von denen wir so abhängig geworden sind, dass deren Verknappung und damit Verteuerung unser System in den Grundfesten erschüttern wird.
Umweltökonom Nico Pech der Universität Oldenburg hat trotzdem einen Hoffnungsschimmer. Bürgerinitiativen, Netzwerke und Menschen, die jetzt schon versuchten, mit weniger materiellem Reichtum gut zu leben. Mit der sogenannten Postwachstumsökonomie vertritt der Wissenschaftler eine wachsende Denkschule, die eine neue Wirtschaftstheorie entwickeln möchte. Dies alles soll auch den Politikern mehr Mut machen, das System grundsätzlich zu hinterfragen. Anstatt mit dem grünen Wachstum Hoffnungen zu wecken, die sich nie erfüllen würden.
Das war Priscilla Imboden in unserem Schwerpunkt zu Rio. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.